Ein kleiner Hinweis, in der heutigen Folge geht es unter anderem ums Thema Suizid. Wenn euch das selber betrifft oder ihr von dem im Umfeld betroffen seid, man findet bei uns im Episodenbeschreib auch den Link zu verschiedenen Hilfsangeboten. Heute bei «Apropos» 12 Stunden im Notfallzentrum.
KJPP von ORX. Möchten Sie mal so ein bisschen erzählen, wie das sich jetzt in den letzten Stunden geäussert hat?
Wenn Eltern sich Sorgen um ihr Kind machen, wenn Jugendliche Suizidgedanken äussern, dann können sie in der Stadt Zürich im Krisenzentrum KANT anrufen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr bekommen Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen in der Notfall-Jugendpsychiatrie Hilfe. Psychologinnen und Psychologen und Therapeutinnen und Therapeuten, die dort das Telefon abnehmen, müssen auf alles vorbereitet sein.
Mein Tag sieht nie gleich aus. Ich glaube, das kann man mal so sagen. Ich weiss nie so genau, wie der Tag wird laufen, wenn ich am Morgen komme. Es gibt Tage, wo gar nichts läuft, sehr wenig läuft, wo etwas reintröpfelt. Und es gibt Tage, wo das Telefon nicht aufhört zu schellen.
Oft kommt das Angebot an seine Grenzen, weil die Zahl der Minderjährigen, die psychisch erkranken, die nimmt zu und es werden in der Schweiz mehr Therapie- und Klinikplätze benötigt, als es gibt. Warum ist das so? Was bedeutet das für den Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Der Tim Wirth, er ist Redakteur im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger, hat das Krisenzentrum KANT für 12 Stunden besucht. Und über seine Eindrücke vor Ort reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Tim.
Hi Mirja.
KJPP von ORX. Grüezi.
Tim, das Geräusch, das ist im Krisenzentrum KANT ziemlich oft zu hören. Du bist vor kurzem dort gewesen. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche, die akut suizidal sind. Das heisst, Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken oder der Absicht, sich das Leben zu nehmen. Da können sich Kinder und Jugendliche selber melden oder auch ihre Eltern. Das Zentrum hat 24 Stunden und 365 Tage offen. Und ja, wenn man dann dort anruft, dann wird man von einer Psychologin, von einem Psychologen quasi betreut und dann schaut die, wie es weitergeht. Man kann nicht nur anrufen, man kann auch direkt gerade im Zentrum KANT vorbeigehen.
Du hast ja den Ort besucht und eben dort 12 Stunden verbracht. Insgesamt, wie oft hat in dieser Zeit, wo du da warst, das Telefon geläutet?
Recht viel an dem Tag. Also es ist jetzt ein Tag, der ein bisschen mehr los ist als sonst. Ja, und ich habe es mega eindrücklich gefunden, wie die Psychologinnen und Psychologen dort, wie empathisch die trotzdem mit den Leuten umgegangen sind, die am Telefon waren, weil es geht ja um sehr viel in dem Moment und trotzdem hat man wieder grossen Stress und auch die sehr düstere Thematik und ich habe gefunden, sie sind mega gut mit dem umgegangen.
Mhm. Eben die Leute läuten da so in wirklich existenziellen Krisen auch. Man kann natürlich auch aus Gründen vom Persönlichkeitsschutz jetzt da nur recht wenig Einblick geben, wer denn da anläutet. Aber gibt es so einen Anruf, der dir besonders geblieben ist?
Ja, gerade am Morgen, also ich bin auf die Morgenschicht gegangen, glaube ich, irgendwie so um 7:30 und dort hat eine Mutter angerufen, die wirklich sehr aufgelöst war, also man hat gemerkt, dass ihre Stimme, die so zittrig war, dass ihr wirklich nahe geht, wo gesagt hat, dass ihren Sohn ihr gesagt hat, dass er sich das Leben will nehmen und ja, dass er eben die ganze Zeit einfach am Brüllen sei, wie so ein Schlosshund und irgendwie eine lange Leidensgeschichte auch schon hinter sich hätte. Und dann hat die Psychologin wie nachgefragt, so, hey, weißt du denn jetzt anders als bei vorherigen Tiefs oder so von ihrem Sohn? Und dann hat sie wie gesagt, so, eben, sie kommen jetzt momentan einfach ja, überhaupt nicht mehr ein an und sind völlig hilflos und wissen nicht, was machen. Und das war schon mega eindrücklich gewesen, ja.
Was hat denn die Psychologin, die am Telefon war, in dem Moment gemacht?
Ja, sie hat probiert, die Mutter bestmöglich am Telefon halt kann, aber wie abzuholen, auch emotional. Und so ein bisschen rauszuspüren, wie drastisch die Situation wirklich ist. Weil im Kampf werden wirklich nur, also in dem Notfallzentrum werden nur Leute auch empfangen, wo wirklich Gefahr besteht, dass sich das Kind in den nächsten 24 Stunden was antut. Sie müssen dort wie so eine Art Triage machen und auch, ja, auch wenn es jemandem jetzt vielleicht nicht gut geht, aber die Person nicht suizidal ist, hat sie eigentlich nicht Anspruch auf einen Platz in dem Notfallzentrum, weil eben die Ressourcen dort auch begrenzt sind. Darum geht sie dann Telefon darum vor allem zum Person abholen, aber auch herauszufinden, ob es Kind wirklich die richtige Station ist für die Person.
Mhm. Du hast ja auch die leitende Psychologin getroffen.
Mein Name ist Vesna Maria Garstek. Ich bin leitende Psychologin. Und ich schmeiße neu zusammen mit der Rebecca Thoma und der Elvira Tini, der leitenden Ärztin, den Notfalldienst von der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich.
Was hat dir Vesna Garstek erzählt über den Alltag in diesem Notfallzentrum?
Vor allem, dass einfach jeder Tag anders ist, dass man nie weiss, was passiert, wenn man am Morgen dort reinläuft, weil ja, jede Person so eine individuelle Geschichte hat und auch unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche Dynamiken in der Familie oder was genau vorgefallen ist. Und ja, dass es einfach natürlich, wie man annimmt, aber dass es eine sehr, sehr existenzielle Situation ist für beide, für die Kinder und für die Eltern. Sie gesagt, eben, wenn du einem Kind quasi ein Leben geschenkt hast und sich da dann das Leben will nehmen, dann ist da etwas, was einem zerreisst.
Ich will mal sagen, der ganz klassische oder die klassische Notfallpatientin ist eine Jugendliche, früheste Meridian bei 15 Jahren, die 15 ist und wo mit dem Thema Suizidalität zu uns kommt. Also die irgendeine Form äußert oder geäußert hat, dass sie nicht mehr leben mag. Es gibt Tage, wo das Telefon nicht aufhört zu schellen. Dann habe ich eine Mitarbeitende, die als erstes die Telefon mal entgegennimmt. Und wenn es schwierige Telefone gibt, wo sie nicht gerade weiss, was machen, werden die zum Beispiel mit mir rückbesprochen.
Und oft ist es so, dass es wie am Telefon Psychologinnen nicht können, quasi so fest helfen, dass die Situation nachher nicht gelöst ist, sondern sie dann wie den Eltern und den Kindern anbieten, dass sie ins Notfallzentrum persönlich vorbeikommen auf ein Gespräch.
Tim, du hast gesagt, all diese Fälle verbinden irgendwie, dass sie akut sind. Aber was gibt es denn da für Arten von Geschichten, die sie im Kanten mit zu tun haben?
Ganz unterschiedliche. Also da kann eine Angststörung sein, da kann eine Depression sein, eine Essstörung oder einfach sonst Schwierigkeiten, um mit dem Leben zurechtzukommen. Da hat mir die leitende Psychologin auch gesagt, dass dort wirklich von Familien, und habe ich auch selber erlebt, ganz unterschiedliche Leute aus verschiedenen Schichten da sind. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Personen, die in Familie oder Haushalt mit beschränkten finanziellen Mitteln aufwachsen, häufiger Suizidgedanken haben und ebenfalls solche, die tiefere Schulabschlüsse haben. Und stärker gefährdet sind auch homo-, bi- und transsexuelle Menschen. Aber grundsätzlich kommen Kinder oder Leute aus Umfeldern von ganz verschiedenen Schichten und Nationen ins Kant. Die leitende Psychologin hat mir gesagt, dass vom Kind von der Professorin bis zum IV-Bezüger alles dabei ist.
Was passiert eigentlich, wenn dann die Kinder, die Jugendlichen und ihre Angehörigen zu einem Gespräch ins Kant kommen? Wie geht es dann weiter?
Zuerst kommen sie meistens ins Wartezimmer und warten, bis quasi aufgerufen werden. Nachher gibt es eine Art Gespräch, wo die Psychologin zusammen mit den Eltern und den Kindern führt. Und nachher je nach Situation auch noch Einzelgespräche nur mit dem Kind oder nur mit den Eltern. Und dort habe ich voll spannend gefunden, wie sich die Dynamik manchmal ändern kann, dass quasi Geschichte, wo ein Kind in Anwesenheit von den Eltern erzählt, sich ganz klar unterscheidet von der, die es nachher alleine erzählt. Und dann ist es immer so, dass Psychologinnen sich mit der leitenden Psychologin zusammen absprechen und es dann am Schluss nochmal ein Gespräch gibt mit ihr zusammen. Und in dem Büro, wo von der Vesna Garstek hat sie mir dann eben erzählt, wie sie bei so einem Gespräch vorgeht.
Also die Gegenstände haben nicht einen speziellen Namen, aber da auf dem Tisch hat es so verschiedene Objekte, mit denen man spielen kann. Ich habe da so einen Gummiploppy Ballen, oder ich weiß nicht, wie man den am besten sagt. Der ist sehr beliebt, gerade bei Kindern oder Jugendlichen, die nervös sind. Und dann sind sie nervös und dann nehmen sie den in die Hand und drücken da um. Man hört es vielleicht ein bisschen. Und das gibt dann so Geräusche und ja, das lenkt ab. Es kann auch sein, dass wenn man wütig ist und angespannt ist, kann man da ein bisschen richtig drauf umdrücken. Und es tut gut und das hilft manchmal wirklich recht viel. Dann haben wir da noch ein Büchschen mit Emotionskärtchen drin. Das sind so Kärtchen mit verschiedenen Köpfen drauf, die verschiedene Gefühle zeigen. Und das kann manchmal helfen. Ich habe das Gleiche auch noch in Müsli-Form. Mit Müsli, die verschiedene Gefühle zeigen. Das kann helfen, wenn man gerade irgendwie kein Wort findet für die richtigen Zustände, in denen man drin ist. Das kann wie so ein bisschen ein Eis brechen einmal und helfen.
Du hast ja auch selber bei so einem Gespräch mit einer Familie anwesend sein können. Auch da erzählen wir nur in einer anonymen Version davon. Aber was ist dort passiert?
Dort war es so, dass Vesna Garstek den Jugendlichen wie befragt hat und eben ihm mitteilt hat, dass sie quasi besorgt ist um seine Situation, weil im Vorgespräch hat er wiederholt mal gesagt, dass er sich das Leben nehmen will und dass er nicht irgendwie eine Zukunft sieht oder eine Lösung sieht. Und darauf eben, wo sie ihm dann gesagt hat, hat er dann im Gespräch irgendwie nur immer so mit den Schultern gezuckt und fast auch so ein bisschen gelächelt. Und man hat dann so ein bisschen gemerkt, wie er mega an der Spannung ist. Also zum Beispiel so seine Faust hat sich voll angespannt. Und was mir auch mega eingefahren ist, sind halt so Mutter und Vater von ihm gewesen, die ja, voll angefangen haben zu brüllen. Und mit auch, das ist wirklich sehr schwierige Situation, sehr intensive Situation. Und in dem Moment bin ich dann auch gebeten worden, um den Raum zu verlassen, weil es halt wirklich um mega viel gegangen ist, was ich auch ja, sehr, sehr gut nachvollziehen
konnte. Hast du noch mitbekommen, wie es dann weitergegangen ist?
Sie haben es mir später dann erzählt, dass also, es dann ziemlich noch eskaliert, weil die Gefahr so gross war, dass etwas mit ihm passieren könnte. Hat man sich überlegt, ob er soll für eine gewisse Zeit lang quasi in eine Klinik gehen, stationär. Und ja, da haben das Kind selber dann und auch die Eltern haben wahnsinnig ja, Angst bekommen. Und das war sehr, sehr eine intensive Situation gewesen. Und dann haben die Psychologinnen sich überlegt, ob da eine sogenannte fürsorgliche Unterbringung nötig ist. Also da wäre, dass man quasi gegen den Willen der Eltern und vom Kind, zum Schutz vom Kind, jemanden mit Sanität in eine stationäre Klinik bringt, um quasi das Kind zu schützen.
Wir versuchen immer bei uns zu schauen, was es braucht. Oder wir machen eine Auslegeordnung, wir hocken alle zusammen und dann schauen wir, okay, wir versuchen, wenn möglich, einen stationären Aufenthalt zu verhindern. Also das, muss man, also das ist uns sehr, sehr wichtig.
Wie oft passiert denn das?
Durchschnittlich einmal in der Woche muss das Kind so eine fürsorgliche Unterbringung aussprechen. Das ist aber wirklich quasi ja, wie die letzte, absolut letzte Massnahme, weil das kann auch sehr negative Konsequenzen haben, wenn jemand gegen seinen Willen in eine Klinik gebracht wird. Dann kann, man wie, dann kann der erste Kontakt mit so wie psychologischer Arbeit oder Psychiatrie sehr, sehr negativ sein und auch langfristig. Im Kanton haben sie mir aber gesagt, dass das eine relativ tiefe Rate eigentlich ist, weil sie haben ungefähr 30 Notfalluntersuchungen pro Woche, die sie durchführen.
Was ist denn der Normalfall sozusagen? Wie geht es normalerweise weiter nach so einem Gespräch im Kanton?
Es ist mega unterschiedlich. Je nachdem findet man eine Lösung, zum Beispiel, dass man von zuhause aus einfach regelmässig auch psychologisch betreut wird und in eine Therapie kann gehen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man nochmal ein, zwei Mal im Kanton wie nochmal dort betreut wird. Manchmal auch, dass man in der Familie irgendwie Lösungen findet, dass die Eltern entlastet werden oder in der Schule. Also einfach sehr individuelle Lösungen, die dann gefunden werden für die Kinder und Jugendlichen.
Einen stationären Aufenthalt versucht man zu verhindern, hat dir die Vesna Garstig erzählt. In dem Fall, dass aber der Besuch im Kanton nicht langt und es eine weiterführende Therapie braucht oder eben auch einen Klinikaufenthalt, hat ja das Psychologie-Team oft ein Problem, oder?
Ja, es ist einfach so, dass es immer noch viel zu wenig Plätze gibt für Jugendliche und Kinder im ambulanten Bereich und dass sie sehr lange warten müssen, bis sie einen Termin mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeut bekommen. Und da ist scheinbar etwas, wo ja, die Eltern halt verzweifeln lassen, wenn sie wie eine Hilfe in dem Moment brauchen und es einfach heisst, so, hey, erst in zwei Monaten oder so kannst du kommen, dann ist das eine wahnsinnig schwierige Situation.
Ja, die Versorgungslage ist ein grosses Thema, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Wir haben sehr viel zu wenig ambulante Plätze, also sowohl bei den Niedergelassenen, aber auch unsere Ambulatorien sind übervoll und es gibt sehr, sehr lange Wartezeiten. Und das spüren wir im Notfall natürlich auch sehr stark, weil wir kommen schnell rein, aber wir können wie nicht weiter, also da gibt es wie eine Lücke, oder? Ein Zwischenbereich, wir können die nicht gerade weitergeben und gerade anbinden, weil es viel zu wenig Platz hat. Und da besteht wirklich Handlungsbedarf.
Ein bisschen besser sieht es aus bei den stationären Plätzen. Dort hat sich zum Glück viel getan. In den letzten Jahren im Kanton Zürich hat sich das Angebot der Betten in den letzten 4 Jahren verdoppelt.
Spüren Vesna Garstig und ihre Kolleginnen die Zunahme auch bei sich im Notfall?
Also im Notfallzentrum Kant spüre jetzt die Zunahme sehr konkret.
Also alle Stellen, nicht nur wir vom Notfall, sondern auch unsere Ambulatorien, merken das sehr, sehr stark, dass wir eine grosse Zunahme haben von Anfragen, auch gerade für Abklärungen. Aber gleichzeitig haben wir das auch im Notfall, ja.
2014 hat das Notfallzentrum eröffnet. Im ersten Jahr sind 350 Kinder und Jugendliche gekommen. Jetzt sind es pro Jahr 1300. Da ist sicher auch, weil das Zentrum bekannter geworden ist, aber nicht nur. Der Chefarzt vom Kanton hat mir gesagt, dass besonders nach dem Lockdown die Zahlen explodiert sind.
Und jetzt haben wir so eine höhere Zahl, würde ich sagen, die stagniert im Rahmen des Notfalls. Also wir sind so auf einem höheren Plateau angekommen. Ich hoffe aber, dass es im Moment nicht weiter so weiter steigt in dieser steilen Kurve, wie wir es hatten. Ja.
Ist denn das etwas, was sich auch ganz allgemein in den Zahlen zeigt, dass die Zahl von Kindern und Jugendlichen zunimmt, die psychologische Unterstützung brauchen?
Ja, also Problem, gerade die psychischen Probleme für Kinder und Jugendliche haben sich seit der Pandemie verstärkt. Während die Zahl der älteren Menschen, die Suizid begehen, rückläufig ist, ist es bei den Jugendlichen und Kindern anders. Dort nimmt die eher zu. 30 bis 40 Suizide bei Jugendlichen und Kindern sind es in der Schweiz pro Jahr. Und eine Untersuchung zeigt, dass 15- bis 19-jährige Frauen besonders häufig von Suizidgedanken betroffen sind. Und was ich auch noch eindrückliche Zahl gefunden habe, ist, dass in der Stadt Zürcher Sekundarschule, dort haben sie eine Gesundheitsbefragung gemacht. Und die hat gezeigt, dass 6% der Mädchen und 2% der Buben schon mal versucht haben, sich das Leben zu nehmen.
Was sind denn Gründe für die Zunahme?
Da gibt es nicht nur einen Grund. Also da, das ist auch etwas, wo Experten sich immer wieder und Expertinnen sich immer wieder austauschen und nicht einig sind. Etwas, wo man sicher immer wieder anführt, ist der Einfluss der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Zum Beispiel im Kant gibt es Jugendliche, die kommen, die Bildschirmzeiten von 8 bis 10 Stunden am Tag haben. Und ja, das Ding ist, also was Psychologinnen mir gesagt haben, ist, dass die Kinder mal eben völlig in der virtuellen Welt quasi absaufen und gleichzeitig in der Gesellschaft auch mega hohe Anforderungen stellen, also dass man ja schon im jungen Alter einem vermittelt wird, dass man mega mal eine Leistung bringen und dass da der Leistungsdruck einfach grösser wird und Kinder und Jugendliche vor Probleme stellen.
Ich glaube, es gibt ganz viele Belastungsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Ein Grund, der jetzt gerade wieder so ein bisschen rausgekommen ist bei den Neuesten, ist, dass doch die Schule und das schulische Umfeld eine grössere Rolle spielt, als man angenommen hat vielleicht auch. Also es sind nicht nur die Familien oder die familiären Sachen, die eine Rolle spielen, sondern dass sich schon sehr viele Jugendliche gerade und Kinder, ich würde schon mal sagen, so ab der Mittelstufe, sehr belastet und gestresst fühlen, also durch Leistungsdruck einerseits, das ist das eine.
Und was auch auffällig ist, dass es häufig bei Kindern und Jugendlichen, die uns kennen, kommen, auch um Mobbing-Thematiken geht.
Also wir haben selten ein Kind oder einen Jugendlichen, der nicht über sehr starkes Mobbing klagt oder der wirklich auch leidet unter dem Thema.
Und dann gibt es auch noch größere gesellschaftliche Zusammenhänge, wie eben, dass viele Sachen momentan gerade recht unsicher sind und man sich in einer so ein bisschen fragilen Weltlage befindet, die auch Kinder und Jugendliche beeinflusst.
Angefangen beim Thema Krieg, jetzt wieder mit den Wahlen, USA, Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit, aber auch Unsicherheiten, wie geht es weiter in der Welt überhaupt. Ich glaube, das verunsichert sehr, sehr viele Jugendliche. Und ich glaube ja nach wie vor persönlich, dass unsere Multi-Optionsgesellschaft schon auch für viele junge Menschen eine sehr grosse Überforderung darstellt.
Es gibt also eine Vielzahl von Gründen, wieso Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind. Über die Knappheit an Therapieplätzen haben wir vor kurzem auch eine Apropos-Folge gemacht, wo auch verschiedene Lösungsansätze diskutiert werden, aktuell. Wir verlinken die gerne noch im Beschreib zu dieser Episode. Im Kant schlussendlich haben die Therapeutinnen und Psychologinnen ja immer wieder mit sehr drastischen Geschichten zu tun. Was haben sie dir erzählt? Wie gehen sie eigentlich mit dieser Belastung um?
Ein Teil von dem Umgang ist sicher Routine, also so hart es klingt, aber die Psychologinnen, die dort arbeiten, haben jeden Tag mit so diesen Schicksal zu tun und dann ist man sich auch gewöhnt, um die Geschichte zu hören. Also wenn jetzt ich dort einen Tag angegangen bin, ist da wahrscheinlich die Erfahrung viel, viel extremer. Als ich dort war, ist genau ein Assistenzarzt auch zum ersten Mal dort gewesen, ein Jungen, und der hat es auch sehr mitgenommen. Also ich glaube, etwas ist sicher, dass man sich da gewöhnt. Dann ist mir aufgefallen, dass sie viel untereinander einfach darüber, über diese Fälle schwätzen und da thematisieren. Wir waren an einer Sitzung dabei, wo man sich wie so über verschiedene Fälle und so austauscht hat und über Schwierigkeiten. Auch ab und zu auch mal humorvoll oder so, mal auch einen Witz über so etwas macht. Jetzt nicht gar nicht immer einen bösen Sinn gesagt, sondern einfach, um da irgendwie können verarbeiten, wie es, glaube ich, jeder irgendwie will machen. Und was auch noch speziell ist, dass es dort seit einigen Jahren so ein Teilzeitmodell gibt. Also die Psychologinnen, die dort arbeiten, arbeiten alle relativ niederprozentig, meistens so 20-40% nur in der Woche im Kant und sind manchmal noch selbstständig nebendran oder so. Die einzige Psychologin, die mehr arbeitet, ist die Leitungspsychologin selber und sie arbeitet 80% und sie hat auch gesagt, den Job machst du nicht 20 Jahre.
Die Vesna Garstig ist also die Einzige, die mit einem höheren Pensum arbeitet. Was hat sie dir gesagt, wie geht sie persönlich mit diesen Belastungen um?
Da habe ich sie auch gefragt.
Ja, ich glaube, abgrenzen darf man sich nicht. Ich sage immer, wenn man sich zu fest abgrenzt, dann ist man ja keine gute Therapeutin mehr. Aber natürlich muss man sich schützen und so ein gesundes Mass finden.
ich merke so, das wird immer einfacher, je länger ich arbeite. Ich glaube, das ist auch etwas Persönliches. Das ist mal das eine, dass man Strategien entwickelt, wie man das so ein bisschen immer gesund, auf eine gesunde Distanz auch kann halten oder auch nach dem Arbeiten, wie man kann abschalten kann, was man da machen kann, einen Spaziergang, den Kopf lüften. Das andere ist aber auch die gute Team-Zusammenarbeit, oder? Ich glaube, bei uns ist es einfacher, um mit diesen schwierigen Situationen umzugehen, weil wir alles im Team versuchen auch zu tragen, wo wir auch unsere Entscheidungen gemeinsam treffen oder Sachen nachbesprechen und vorbesprechen. Und das macht es natürlich sehr, sehr viel einfacher, als wenn man es allein tragen muss.
Tim, wie haben deine 12 Stunden im Notfall schlussendlich geändert?
Ich bin dann gegangen, wo die Psychologinnen einfach nur noch Bericht geschrieben haben und habe dann noch die Übergabe vom Nachtdienst erleben. Also hat immer über die Nacht auch jemand, der vor Ort ist. Und dort sind zwei Kinder angemeldet gewesen. Eine Primarschülerin, die scheinbar in einem Wohnheim ist und dort alles auseinander nimmt. Und ein 10-jähriger Bub, wo Mutter ihn gerne noch von einem Suizidversuch abhalten
konnte. Du hast auch an diesem Tag viel mitbekommen von diesen Menschen, die sich Hilfe suchen in einer Situation, die sehr belastend ist. Mit welchem Gefühl bist du am Schluss rausgelaufen?
Ziemlich aufgewühlt. Also, jetzt habe ich gerade noch mit Freunden und Freunden abgemacht, um was zu trinken. Und habe ihnen von dem Erlebten gerade können, frisch noch erzählen. Und habe manchmal schon auch gut zum Bearbeiten schon auch recht aufgewühlt gewesen, vor allem von all den Geschichten, die man so konzentriert gehört hat und von irgendwie, ja, dem Ort, wo so viele Leute mit so ganz unterschiedlichen, relativ düsteren Geschichten irgendwie hinkommen und hilflos sind in dem Moment, aber auch irgendwie auch dankbar, dass es so etwas gibt, so einen Ort, wo Leute können Hilfe holen können und wo sie wirklich gut betreut werden und wo man versucht, auch in dieser hilflosen Situation Lösungen zu finden. Man hat auch gemerkt, das ist nur für die Personen dann schon mega wichtig, um mit jemandem können über das sehr schwierige Thema zu reden. Und dann, auch wenn es nur ein kleiner Funken Hoffnung ist, aber dass man irgendwie zusammen einen Weg finden kann, wie es weitergehen könnte, habe ich eigentlich auch sehr schön gefunden.
Danke vielmals, dass du uns nochmal im Podcast von dem erzählt hast, Tim.
Sehr gerne, Miriam.
Wer noch möchte den ganzen Artikel lesen, die ganze Reportage aus dem Kant, wir verlinken das auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und man findet dort auch den Link zu verschiedenen Hilfsangeboten, wenn man selber betroffen ist oder Leute im Umfeld hat, die betroffen sind. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Tim Wirth und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.